Lasst uns beten. Herr Jesus, wir bitten dich, du wollest in unserer Mitte sein. Ohne dem hat unser Beisammensein gar keinen Sinn und ist von keinem Wert. Wir danken dir, dass deine rettende und befreiende Gnade so groß ist, dass auch die, die in der größten Finsternis sind, erreichbar sind. Und wir danken dir für das Wort ihres Zeugnisses und bitten dich, dass du auch durch unsere Reihen gehen wollest. Du kennst einem jeden, du weißt von der Not, von den Problemen. Schenke uns dein Heil, auch in dieser Stunde, um deines Namens willen. Amen. Heute Abend möchte ich ein Wort lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8. Jesus aber ging an den Ölberg. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte dar, und sprachen zu ihm: Meister, dies Weib ist ergriffen auf frische Tat im Ehebruch. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Da sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf dass sie eine Sache wider ihn hätten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Da sie aber das hörten, gingen sie hinaus, von ihrem Gewissen überführt, eine nach dem anderen, von den Ältesten an bis zu den Geringsten. Und Jesus ward gelassen allein und das Weib in der Mitte stehend. Jesus aber richtete sich auf, und da ihn niemand sah, denn das Weib, sprach er zu ihr: Weib, wo sind sie, deine Verkläge? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Herr, niemand. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Aus diesem Text im Johannesevangelium 8 möchte ich nur drei Punkte anrühren. Mir ist der zweite Punkt heute Abend der wichtigste, und da werde ich wohl am meisten übersagen. Und das ist Vergebung. Jesus, der Sündefreund, bei ihm gibt es Vergebung. Der dritte Punkt: Sündige hinfort nicht mehr. Der erste Punkt: die Herzenshärte und Erbarmungslosigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, die zu Jesus kamen und brachten diese Frau, die im Ehebruch gefangen wurde, und stellten die gleich in die Mitte. Können Sie sich so etwas vorstellen? Das kann man wohl erwarten von den Kannibalen, Menschenfresser und Menschenmörder, Blutdurstige. Aber hier finden wir Schriftgelehrten, Menschen, die mit der Heiligen Schrift bewandert waren, die die Heilige Schrift nicht nur in den Händen hatten, sondern auch im Kopf. Und die Pharisäer, das waren Menschen, die zu der strengsten und frommsten Sekte, das Wort Sekte hat keinen guten Geschmack heute, das können wir sagen, die zu der ernsten und frommsten Gemeinschaft gehörten in Jesu Zeit. Die fasteten zweimal die Woche, die gaben regelmäßig den Zehnten und so weiter. Das waren in heutiger Sprache ernste Christen, aber in Gottes Augen Pharisäer und Heuchler. Das Erschütternde ist, dass diese Menschen mit der Bibel in der Hand, mit dem heiligen Wort Gottes, so hart waren und so erbarmungslos, dass sie an das Ziel vorbeigingen. Der Herr Jesus erwiderte darauf, sie kamen zwar mit dem Worte Gottes, sie stellten diese Frau in die Mitte, entblößten sie, ihre Schandtat und Sünde war die Neuigkeit, das wurde an die große Glocke gehängt, das war das Neueste und darüber unterhielten sie sich. Und wurde gesprochen, mit dem Finger auf sie hingewiesen. Und dann sagten sie, das Wort Gottes sagt, Moses sagt uns im Gesetz, solch eine soll gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Ja, sie wollten den Herrn Jesus ja gefangen nehmen. Aber sie kannten ihn nicht und erkannten ihn nicht und erkannten auch sich selber nicht. Sie erkannten ihn nicht, indem er der Sünde Freund war. Er ist ja nicht für die Gerechten gekommen, nicht für die Gesunden, sondern für die Sünde. Für die Kranken. Das ist Evangelium. Dass Jesus der Sündefreund ist. Und das hatten sie gegen ihn, das konnten sie nicht verstehen. Warum kann dieser Mensch mit solchen Sünden umgehen? Wie kann der solche um sich haben? Und wusste nicht, dass das Menschensohn gekommen war, um die Sünde zu retten. Der Herr Jesus musste oft den Pharisäern sagen, wisset ihr nicht, lernet, was das heißt, dass Gott kein Gefallen hat an Opfer, sondern an Erbarmung. An Erbarmung. Es ist gut, dass auch wir im 20. Jahrhundert das lernen. Dass Gott kein Gefallen hat an Opfer, da legen wir viel Gewicht drauf. Aber Gott hat Wohlgefallen an das Erbarmen. Er erbarmt sich über die Menschen. Vielleicht ist es, dass auch wir den Fehler begehen, die Pharisäer und Schriftgelehrten begangen haben. Oh ja, das geschieht sehr leicht. Wenn ein Christ sündigt, der braucht nicht mal ein Christ sein, aber vielleicht viel mehr, wenn er ein Christ ist, dann wird überall geklatscht. Dann schmeckt der Kaffee ja viel besser, nicht? Der Kuchen auch. Das ist zwar etwas Erfreuliches, das man weiter sagen muss. Wenn es solche Menschen hier gibt, erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, bevor Sie über die Sünden Ihrer Mitmenschen oder eines anderen Menschen reden, reden Sie über Ihre eigene Sünde. Wenn Sie das nicht tun, sind Sie ein Heuchler und gehören auch zu der Zahl der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer es ernst meint, aufrichtig ist und etwas geistliches Leben in sich hat, vor dem er die Sünde seines Mitmenschen aufdeckt, deckt er seine eigene auf. Und wenn Sie nicht bereit sind, Ihren eigenen Schmutz aller Welt zu sagen, dann halten Sie das Maul und schweigen von den Sünden Ihrer Mitmenschen. Entschuldigen Sie, wenn ich so sage, oft muss man etwas sagen, dass der Mensch aus seinem christlichen Schlaf geweckt wird. Jesus Christus, Sie nennen ihn Ihr Herr, der sagt, du Heuchler, was hast du mit den Balken in deines Bruders Augen zu sehen? Den Splitter. Und siehst den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Wir nennen uns Christen, nicht? Vielleicht jeder hier im Raum nennt sich heute Abend Christ. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie in solche reiche Zahl gekommen sind. Es ist ja das erste Mal, dass wir hier sind, in dieser Stadt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Erlauben Sie mir aber, dass ich Ihnen reinen Wein einschenke. Sie verstehen das. So sagen wir bei uns in Afrika. Vielleicht kann man das hier in Deutschland nicht sagen. In anderen Worten, dass ich Ihnen die Wahrheit sage und Sie nicht belüge und betrüge. Dass ich nicht lüge. Jesus sagt, die Sünde, die Sie sehen in Ihrem Bruder, ist ein Splitter im Vergleich zu Ihrer Sünde in Gottes Augen. Lieben Freunde, haben Sie sich schon mal im Lichte Gottes gesehen? Wissen Sie, was Erweckung ist? In Zeiten der Erweckung sieht der Mensch sich im Lichte der Ewigkeit. In Gottes Heiligkeit, da erleben wir, dass die Menschen weinen und schluchzen im Gottesdienst und weinend davongehen. Und wir laufen die nicht gleich nach und sagen, ach, das ist nicht so schlimm. Nein, ganz gewiss nicht. Das tut der Heilige Geist nicht. Wir trösten zu schnell. Der Heilige Geist ist der Tröster. Und wissen Sie, wie er tröstet? Er tröstet, indem er den Menschen die Augen öffnet über die Sünde. Das ist Wirkung des Heiligen Geistes. In dieser Zeit wird viel vom Heiligen Geist geredet. Viel. Manche Menschen haben keine blasse Ahnung, was das heißt. Wenn der Geist Gottes wirkt, öffnet er den Menschen die Augen über die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist Erweckung. Und wenn das nicht das Kennzeichen ist, ist die Erweckung ein Zirkusspiel und ein Schauspiel, sei es noch so fromm, wie es sein wolle und wie es zu sein scheint. Haben Sie Ihre eigene Sünde in solchem Maße schon erkannt, dass die Gräueltaten Ihres Bruders im Vergleich zu Ihren eigenen Sünden wie ein Splitter sind und Ihre Sünden wie ein Balken? Wie ein Balken. Oh, der Fluch des Klatschens mit dem Mund. Ich war mal in Europa und da fragte ein Prediger mich, was Erlos Segen, was sagst du vom Klatschen? Ich sagte, das ist Sünde.
Er meinte aber das Händeklatschen. Und ich meinte Lippenklatsch.
Da haben wir uns nicht verstanden.
Afterreden ist Sünde.
Aber wir lieben das. Und das ist eine Lieblingssünde.
Haben Sie schon gehört, dass das und das dem widerfahren ist? Dass die Person, ihre Tochter, gefallen ist? Ein uneheliches Kind in dieser Welt bringt,
ja, das geschieht ja nicht mehr mit dem Tabletten und dem Kindermord in Europa. Das ja nicht mehr. Aber noch in alten Zeiten das.
Aber wenn ihre eigene Tochter gefallen ist und wenn ihr eigener Mann gehurt hat, dann schweigt man. Das sind fromme Heuchler in den Augen Gottes.
So finden wir die Schriftgelehrten und Pharisäer. Hart, erbarmungslos, kalt, grausam. Nehmen die arme Frau, stellen die in die Mitte und herabfahrend verdammen sie bis zum Tode.
Aber Jesus ist nicht so. Er ist der Sünde Freund.
Bei ihm gibt's Vergebung. Das ist Evangelium.
Wenn es eine geben sollte hier in unserer Mitte, der sich sehr fromm dünkt, so wie es mir geschehen ist in Oranje-Freistadt, eine Provinz Südafrikas, da waren sehr, sehr viele Männer, viele Menschen bei der Versammlung und ich war ganz allein. Und als ich aus der Versammlung ging, da saßen viele Räume gefüllt mit Menschen. Und sie sagten, Erlo, wir wollten, dass du noch mit uns betest. Ja, wofür? Ja, viele waren krank. Ich sagte, oh Menschen, das kann ich ja nicht. Bei uns machen wir es so, dass das Erste an erster Stelle ist und das Zweite an zweiter Stelle. Wenn da ein Kranke ist, dann erst das Geistliche. Bereinigen Sie Ihr Leben. Die Bibel sagt, wenn jemand krank ist, bekennet eine dem anderen eure Sünden und dann betet für einander. Das Kleine muss klein und das Große muss groß bleiben. Ich bin lieber ein Kranke von Kopf bis zu den Füßen, ein Lazarus und sterbe von der Krankheit und fahre gen Himmel, als dass ich ein Gesunde, vielleicht wie der reiche Mann bin und fahre in die Hölle.
Was nützt es den Menschen, wenn er alle Welt gewinne und auch Gesundheit zu jedem Preis und nehme Schaden an seine Seele? Das ist eine gefährliche Sache. Erst das Herz, erst geistliche Heilung von den Sünden, dann leibliche Krankheiten.
Da sagte ich diesen Menschen, ja, ich habe keine Zeit, ich bin allein. Es ist unmöglich, ich kann Sie doch nicht alle in die Seelsorge nehmen und mit ihnen beten. Ja, aber wir möchten. Ich sagte so, dann aber ganz schnell, nicht um den Brei herum. Dazu habe ich keine Zeit. Ein jeder, wo es singt, kommen Sie mit Ihrem Bündel, machen Sie Ihre Sünden jetzt schon in einem großen Haufen. Und wenn Sie kommen, dann sagen Sie nicht noch hin und her und erzählen mir Vorfahren, Geschichten, sondern dass sie Lügner und Betrüger sind und Säufer oder was es ist. Und dann beten wir. Und dann kam ein älterer Mann herein, hielt aber seine Frau an der Hand und kam hinein. Ich sagte, ja, aber Seelsorge geschieht unter vier Augen. Ja, aber ich kann nicht ohne meine Frau. Und er sagt, nein, Liebling, du musst dabei sein. Er sprach aber nicht Deutsch, sondern eine afrikanische Sprache. Er war aber weiß. Die Schwarzen machen das nicht. Die Weißen aber. Und ich sage, ja, aber Seelsorge ist gewöhnlich unter vier Augen. Nein, meine Frau kann dabei sein. Ich sage, gut, denn man sagt ja, Menschen, sein Willen ist ein Himmelreich. Gut, setzen Sie sich dann. Dann sagte ich, ja, sagen Sie mir, was haben Sie auf dem Herzen? Oh ja, die Schmerzen in meiner Brust und in meinem Arm und in den Beinen. Ich sagte, ja, haben Sie denn nicht gehört? Ich habe gesagt, das Geistliche erst. Sagen Sie mir von den Sünden, dann beten wir, dass Gott Ihnen das vergibt. Da sagte er, ach, liebe Elo, Sünden, was kann ich wohl darüber sagen? Das ist eines, was mich nicht plagt. Ich glaube nicht, dass ich eine Sünde habe. Ich sagte, sehr angenehm, das ist eine Seltenheit, dass man das Glück hat, um einen Engel in die Augen zu schauen. Ja, sagte, nein, das will ich wohl nicht sagen, dass ich ein Engel bin. Ich sagte, das sind Sie ganz gewiss. Da sagt die Frau, ach Liebling, sag ihm doch, wenn du mit dem Auto fährst und eine fährt an dich vorbei oder bremst zu schnell oder fährt nicht gut, wie du wütend wirst und dich ärgerst und fluchst. Ich sag, Sie sind eine gute Frau. Gott hat gesagt, die Frau soll dem Mann eine Hilfe sein. Da habe ich gesagt, wie gut, dass Sie mit hineingekommen sind in diese Beichte. Es ist seltsam, dass sehr oft die Frauen empfindlicher sind als die Männer, wenn es zur Beichte kommt. Also, ihr lieben Frauen, helfen Sie Ihre Männer. Stehen Sie bei in diesem Fall. Ein Mann hat sich beklagt an einem anderen Ort und sagt, aber Elo, gestern Abend, da hast du doch zu hart aufgetreten, bist du so hart aufgetreten gegen die Frauen. Da muss man vorsichtig sein in Deutschland, weil das gefällt den Männern nicht, wenn man etwas gegen die Frau sagt. Aber wir lernen immer noch etwas dazu. Gibt es nicht ein deutsches Sprichwort? Und wenn du auch wirst so alt wie eine Kuh, lernst du noch immer was dazu. Die Frauen, die deutschen Frauen haben gute Männer, die streiten für die Frauen. Streiten sie denn auch für die Männer, dass den Männern geistlich gut geht? Und wenn die Männer nicht an ihre Sünden denken können, beten sie denn mit ihren Männern. Und wenn sie ihnen eine Hilfe sein können, erinnern sie daran, wie sie fluchen und wenn sie sich ärgern hinter Steuer. Dann hat der Mann begonnen, um sein Leben zu bereinigen. Eigentlich gibt es keine, der ohne Sünde ist. Im 1. Johannes 1, Vers 8 sagt es, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, keine Sünde haben, dann reden wir nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wir lügen. Es gibt keinen Mensch, der keine Sünde hat. Zwar haben wir einen berühmten Prediger in Südafrika, ein reformierter Prediger, ein gesegneter Mann Gottes, der sagte einmal, wenn Sie keine Sünde haben, dann gebe ich Ihnen guten Rat, gehen Sie gleich zum Nachbarn und stehlen Sie ein Schaf. Weil außerdem sind sie verloren und Jesus kann ihnen nicht helfen, sie fahren in die Hölle. Dann ist Jesus nicht für sie gekommen. Aber ich glaube nicht, dass es nötig ist, dass sie noch zu einem Bauern hier gehen und ein Schaf stehlen. Sie haben doch schon mal gelogen, seien Sie ehrlich, vielleicht auch schon betrogen. Haben Sie sich noch nie geärgert? Waren Sie noch nie ungeduldig? War da noch nie Neid oder Eifersucht im Herzen? Die Bibel sagt, wer sagt, er ist ohne Sünde, ist ein Lügner. Der betrügt sich selbst. Das kann geschehen durch ein frommes Kleid, des Pharisäismus und Schriftgelehrtsein. Dass das fromme Kleid ist, womit alle Blutschuld gedeckt wird. Nun, es gibt Vergebung. Das ist das Evangelium. Jesus sprach zu den Jüngern, als er ihnen die Augen geöffnet hatte, die Augen des Verständnisses, in Matthäus 24, Vers 45 bis 47, als sie die Schrift verstanden, sprach er zu ihnen, also ist geschrieben, und also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage und predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Welch ein großes göttliches Geschenk! Vergebung der Sünden. Kann man das fassen? Vor vielen Jahren war ein Missionar im China, vor das China rot wurde. Dieser Missionar ging ins Gefängnis hinein, wo ein Todesverurteilter war. Eine zu Tode verurteilt. Gerade vor dem er zum Galgen ging. Da sagte ihm der Missionar, der Christ: Wissen Sie, Jesus kann Ihnen Ihre Blutschuld vergeben. Jesus kann Ihnen Ihre Hände reinwaschen. Und wenn Ihre Sünde gleich blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Der Chinese, der sagte: Nein, das gibt es nicht. Er sagt: Nein, Jesus kann zwar Menschen vergeben, aber nicht meine Sünden, die sind zu groß. Der Missionar drang darauf ein, versuchte ihn zu überreden, ihm das klarzumachen. Er sagt: Ganz gewiss, das Blut Jesu kann Sie waschen, weißer als Schnee. Sie können Vergebung erlangen, Frieden haben, die Schuld ist weg und wenn Sie sterben, gehen Sie in den Himmel. Dann wurde er ganz still, ganz ernst und mit Augen, die den Missionaren durchbohrten und bis ins Herz trafen, sagte: Wenn das wahr wäre, wäre ich bereit, um auf meine Knie und Hände zu gehen, wo China am breitsten ist, auf gebrochenes, scharfes Glas. Das kann nicht stimmen. In der englischen Sprache hätte er das so ausgedrückt: That's too good to be true. Er sagt: Du willst mir doch nicht sagen, dass ihr Christen das glaubt. Doch, das glauben wir. Und ihr Christen lebt, wie ihr lebt. Und ihr Christen benimmt euch, wie ihr euch benimmt. Und ihr Europäer seid, was ihr seid in Europa, mit solch ein Evangelium? Nein, das kann nicht stimmen. Das wäre zu wunderbar. Der Mund des Christen sagt das zwar, aber ich kann das nicht glauben, ich kann das nicht fassen, aber ihr Christen auch nicht. Wenn das wahr wäre, wäret ihr schon lange auf unserem Kontinent gewesen und hättet uns das Evangelium gebracht. Und so ging dieser Mensch gottlos an den Galgen. Er sagt: Nein, das kann ich nicht glauben. Glaubt ihr Christen das? Wie könnt ihr denn so leben, wie ihr lebt? Denn hättet ihr doch das schon in aller Welt ausposaunt. Vergebung der Sünden. Warum haben wir das noch nicht alle Welt gesagt? Vielleicht darum, weil wir dasselbe noch nicht erlebt haben. Wir wissen es zwar, was Vergebung ist im Kopf, haben vielleicht eine Ahnung des, aber haben wir das schon erlebt? Warum gibt es so viele, die mit einer großen Last herumlaufen? Davon redet das Gesicht. Es gibt ein alter Gesang, der heißt: Man kennt die Christen am strahlenden Gesicht. Strahlenden Gesicht. Da strahlt das Gesicht wie das der Engel. Warum? Mir ist Erbarmung widerfahren. Mir sind meine Sünden wieder vergeben. Das ist keine kleine Sache. Darum ist Christus gestorben, am dritten Tage auferstanden, so dass Vergebung der Sünden verkündigt wurde. Warum wird in den Kliniken, sind da so viele Patienten? Warum sind so manche geistig gestört? Wissen Sie warum? Wir erleben es über und über im Spital des Gebets auf der Missionsstation, dass sie aus den Kliniken kommen, aus den Spitälen, Kranke, kommen zu Jesus mit ihren Sünden, tun Buße, empfangen Vergebung und sind dann Geist, Seele und Leib gesund. Das geschieht nicht einmal, das geschieht tausendfach. Täglich geschieht das. Viele Menschen werden geheilt, geistig gestörte. Die in psychiatrische Behandlung sind. Aber Gott sei Dank, dass bei uns in Afrika sehr oft mehr Psychiater auf der rechten Spur sind als manche Prediger. Vor einiger Zeit kam ein Kranker an, ein Patient vom Chefarzt in Pietermaritzburg. Und der Psychiater sagte ihm, du, geh, und er ist ein Ungläubiger, ein gottloser Mann. Du geh zur Missionsstation, beichte alle deine Sünden und dann lass sie mit dir beten, dass du gesund wirst. Ein ungläubiger Arzt, ein ungläubiger Chefarzt, der selbst die Kraft des Blutes nicht kennt. Freunde, Vergebung ist doch nicht etwas Kleines. Wenn man nicht mehr mit der Schuld herumlaufen braucht, wenn man nicht mehr gebückt gehen braucht, unter der Last stöhnt der Vergangenheit. Jesus sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Und wenn Gott vergibt, wäscht er uns weißer als Schnee. Schnee, Schnee weiß. Was ist aber weißer als Schnee? Nichts als ein schmutziges, dreckiges, schwarzes Herz, gewaschen im Blute Jesu Christi, dass der Mensch fleckenlos vor Gottes heilig Angesicht erscheinen kann, wo die Last nicht mehr drückt, sondern hinweggetan ist. Und wenn Gott vergibt, vergisst er. Und dann können wir auch vergessen. Warum denken Sie noch daran, wenn es bereinigt ist? Warum sind Sie noch niedergedrückt und niedergeschlagen? Wenn Sie Buße getan haben, geben Sie Gott die Ehre. Und wie viele Christen gibt es nicht in dieser Welt? Ach, die Sündenlast. Ich habe so schwer gesündigt. Ach, so viel versagt. Kann Gott mir vergeben? Und dann kommt der Mensch wieder in die Seelsorge, bis ich zu einem sagen musste, du, wann hörst du auf, Gott zum Lügner zu machen? Hast du deine Sünden denn noch nicht bekannt? Ja, das habe ich gemacht. Warum preist du ihn denn nicht? Warum strahlt dein Gesicht nicht? Warum freust du dich das nicht? Ja, ich weiß ja nicht, ob Gott mir vergeben hat. Sehen Sie, Gott ist kein Lügner. Gott sagt, wenn du, werde ich. Wenn wir bekennen, können wir die Gewissheit im Herzen haben, dass er uns vergeben hat, weil er kein Lügner ist. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Dann kann das Gesicht strahlen. Ist das etwas Kleines, wenn die Sündenschuld bedeckt ist? Kennen Sie keine echte Reue? Haben Sie Ihre Sünde noch nicht im Lichte Gottes gesehen? Ist das etwas Nichtiges, wenn Ihre Sünde bedeckt ist? Wissen Sie, dass wenn Ihre Sünde nicht vergeben ist, dann fahren Sie lebendig in die Hölle? Und wissen Sie, was Sünde ist? Der Herr Jesus hat gesagt, es wurde zu den Alten gesagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Aber ich sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Darum sagt der Herr Jesus zu ihnen, wer ohne Sünde ist, nehme den ersten Stein und steinige diese Sünderin. Vom Gewissen überführt, während er noch auf die Erde schrieb, vom Ältesten bis zum Jüngsten, bis zum Geringsten, verschwand. Wer ohne Sünde ist, sie reden über den Ehebrecher und wissen nicht, dass sie ihm gleich sind. Ansehen mit dem Auge, begehren mit dem Herzen, haben sie schon die Ehe gebrochen. sind genauso schuldig wie der Übeltäter. Und der Herr, der gerechte Richter, sagt, nehme du den ersten Stein und werfe ihn. Vielleicht ist der, der das im Offenbaren getan hat, nicht mal so schuldig wie Sie, die es im Geheimen tun und es bedecken mit einem frommen Kleid an und so weitermachen und in der Sünde beharren. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht töten, dass der Michael hier steht, ist ein Gotteswunde. Der hätte hingerichtet werden müssen nach dem südafrikanischen Gesetz. Aber Jesus stand ihm bei, nicht die Zauberei. Jesus, der Fürsprecher. Aber Jesus sagt, wenn du nur ein Wort sagst gegen deinen Bruder, ist das schon genügend, dass die Hände mit Blut befleckt sind. Und der Michael hat uns gesagt, dass nach seiner Bekehrung ihm der Herr eine große Schar Leichen zeigte und sagte, alle diese Leichen hast du getötet. Alle diese Menschen. Er sagt, wieso, Herr, ich habe einen erstochen und gemordet. Er sagt, nein, diesen ganzen Haufen. Wie? Mit deinem Reden. Wenn du etwas Unfreundliches sagst, mit deinem Reden nicht aufbaust, sondern abbrichst. Auch mit den Worten kann man einen Menschen töten. Wir haben in Afrika den Todeszauber, der sehr aktiv ist. Aber in Gottes Augen kann auch ein Christ seinen Bruder töten. Mit einem Satz, einem Wort. Und der ist genauso schuldig wie der Zauberer im Herzen Afrikas. Wenn einer eine Begegnung gehabt hat mit dem lebendigen Gott, dann sagt er mit dem Paulus, ich bin der Allergrößte der Sünde. Paulus, der nach dem Gesetz fleckenlos war, seine Schuld, dass er die Christen verfolgte, aber sagt, ich bin der Allergeringste, der größte Sünde. Und das Mädel zu den Füßen Jesus, das seine Füße gewaschen hat mit den Tränen, getrocknet mit den Haaren. Die hat ihre Sünde schuld erkannt. Und der Simeon, der Fromme, der ihn genötigt hatte und eingeladen hatte, murrte in seinem Herzen und tadelte Jesus und sagte, weiß denn nicht, was für eine Dirne dies ist? Wie schäbig die sich behandelt? Wie diese die Männer verführt? Jesus kannte seine Gedanken und sagt, Simeon, du hast mich eingeladen. Seitdem ich in dein Haus gekommen bin, dein Haus betreten habe, hast du mir keine Schüssel Wasser gebracht. Diese hört nicht auf, meine Füße zu waschen mit ihren Tränen, zu trocknen mit ihren Haaren. Weißt du warum? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Haben Sie Ihre Ohren zu hören? Viel wird von der Liebe Gottes geredet in der Welt. Und sein leeres Geschwätz. Sie wissen so viel von der Liebe Gottes wie ein Esel von der Harfe, wenn Sie keine Vergebung erlebt haben. Die Liebe Gottes erkennen wir und erleben wir durch Sündenvergebung. Und dem wenig vergeben ist, liebt wenig. Das ist nur ein frommes Wortenspiel. Wem viel vergeben ist, liebt viel. Das ist das Vorrecht derer, die sehr gesündigt haben unter uns. Die können den Herrn Jesus mehr lieben, als wir frommen Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten. Haben Sie das verstanden oder muss ich jetzt in Zulu sprechen? Möchten Sie das in Griechisch hören, in Englisch, in was für eine Sprache? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das wurde den Menschen über und über gesagt in der Bibel. Vergebung! Welch ein Gnadengeschenk Gottes! Das ist genug, unser Leben vollkommen, komplett umzuwandeln. Ein neues Lied zu geben. Im Himmel werden wir einst stimmen von allen Nationen. Er hat uns gewaschen und gereinigt in seinem teuren Blut. Blut erkauft. Das ist nicht ein kleines und nichtiges. Das verändert das saueste Gesicht in einem strahlenden Gesicht, dass Menschen auf der Straße sagen, was ist bloß geschehen in diesem Menschen? Sie brauchen es den Menschen nicht sagen, dass ihre Sünden vergeben sind. Das Leben wird schon davon zeugen. Christen, wir reden zu viel. Und wer viel redet, sagt die Bibel, der sündigt viel. Wer seine Zunge im Zaum haben kann, das ist ein vollkommener Mensch. Das ist das Glied, ein kleines Glied, aber das schwerste zu zähmen, am ganzen Leib. Nicht mal auf sexuellem Gebiet ist es so gefährlich wie mit der Zunge in Gottes Augen. Vergebung, welch ein Geschenk. Die Sünden vergeben, da kann man jubilieren, triumphieren, Gott danken. Welch ein Geschenk. Denken Sie an den Chinesen, der ohne dem in die Ewigkeit gegangen ist. Glückselig der, dessen Sünden vergeben sind. Sind Ihre Sünden vergeben? Jauchzen Sie tagtäglich und preisen Sie dem Herrn dafür. Und wenn da noch Schuld ist, bereinigen Sie die Schuld. Das muss man erlebt haben, was das heißt. Sündenvergebung. Das ist die Botschaft, die wir den Nationen bringen sollen. Nun zum Schluss. Wenn dir deine Sünden vergeben sind, sündige hinfort nicht mehr. Wer gelogen hat, der lüge nicht mehr. Wer gehurt hat, der hure nicht mehr. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite mit seinen eigenen Händen, dass er genug hat für sich selbst und für seine Mitmenschen. Sündige hinfort nicht mehr. Nicht mehr. Ich werde das nicht leicht vergessen, als bei uns auf der Missionsstation ein schwarzer junger Mann kam, dessen Gehirn schon viel gelitten hatte wegen epileptischer Anfälle. Tagtäglich fiel er sehr oft mehr als 10 Mal an einem Tage. So sehr, dass sein Verstand darunter, sein Gehirn darunter gelitten hatte. Er kam zu Jesus mit seiner Schuld, bekam Vergebung der Sünden, es wurde mit ihm gebetet und diese Krankheit verließ ihn. Und er war vollkommen geheilt. Nach 2 Wochen sagten wir ihm, junger Mann, nun musst du nach Haus. Ihr könnt nicht länger hier bleiben, wir haben zu wenig Raum, sagten wir zu den Leuten dort. Heute haben wir circa Schlafraum mit den Massenlagen für 5000 Menschen. Aber in der Zeit waren es wenige. Dann sagten wir so, jetzt nach Haus. Er sagt, bitte nicht. Ich habe Jesus gefunden. Ich möchte für ihn leben. Ich komme aus der Transkei, hunderte Kilometer weg. Es gibt keinen Christen in unserer Umgebung. Ich möchte hier bleiben, wachsen, in der Gemeinschaft der Heiligen sein, mit den Christen. Ich will nichts mehr mit der Welt zu schaffen haben. Jetzt nur für Jesus. Ich sagte, ja, leider können wir dich nicht länger hier haben. Da sagte, hast du denn keine Arbeit für mich? Lass mich doch im Garten arbeiten. Gut, dann hat er im Garten gearbeitet. 1 Monat lang, 2 Monate lang, 3 Monate lang und war ein lebendiges Zeugnis. Lieben Freunde, wir könnten Bücher füllen über epileptische Menschen. Nur über diese eine Krankheit. Und es ist erstaunlich, wie Gott sich über diese Menschen erbarmt. Und nach 3, 4 Monaten als ich von einem Dienst zurückkam nach Sisabantu, zur Hauptmissionsstation, von einer Außenstation, circa 1 Kilometer von der Station entfernt, traf ich diesen Mann auf der Hauptstraße. Ich blieb stehen und sagte: Junge, was ist los? Und spürte gleich, dass etwas nicht stimmte. Als wir weg waren auf diese Station, ist er losgegangen, hat eine Familie besucht, und als sie dort waren, haben sie Bier getrunken und Alkohol gesoffen und ihn mit hineingezogen. Und da fand ich ihn betrunken. Vor dem war das sein täglich Brot. Der soff Tag ein, Tag aus. Aber seitdem er eine Begegnung hatte mit Jesus Christus, war das Schluss. 3 Monate lang keinen Anfall, kein Mal gefallen, kerngesund an Geist, Seele und Leib. Und an einem Sonntag ist er geglitten. Er kam, ich sagte: Junge, sofort gehe zur Missionsstation, vergeude die Zeit nicht, nicht links, nicht rechts. Er kam zur Missionsstation. Als er dort ankam, hatte er einen Anfall und kam nicht wieder durch. Alle ärztliche Hilfe half nichts. 3 Tage war er besinnungslos und dann ging er in die Ewigkeit. Sehen Sie den Ernst der Sache? Wenn Gott mit einem Schwarzen so ernst redet, sollten wir Weißen es nicht ernst nehmen? Möge Gott schenken, dass alles Spielen und Paktieren mit der Sünde aufhört. Schluss mit dem. Gott lässt sich nicht spotten. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir fallen zu deinen Füßen und beten dich an und danken dir, dass du gekommen bist, um uns die Wahrheit zu bringen. Die Wahrheit ist die, dass wer die Sünde tut, ist der Sündeknecht. Und der Knecht bleibt nicht im Hause ewiglich. So aber der Sohn euch frei macht, seid ihr recht frei. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns die Schuld der Sünde vergibst und uns befreist von der Sünde Macht. Wir danken dir dafür. Amen.